Ja, lasst uns vor den Herrn treten und ihn um seinen Segen bitten. Herr, wir haben es gerade besungen, dass wir deinen Heiligen Geist brauchen, damit unsere Ohren und Herzen geöffnet sind, um dein Wort zu empfangen, um es recht zu verstehen. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns Gnade schenkst beim Hören auf dein Wort, dass es nicht an uns vorbeigeht, sondern dass es in unser Herz hineingepflanzt wird und in unserem Leben Frucht hervorbringt, die dich verherrlicht. Wir bitten dich, Herr, dass du Gnade schenkst zum Reden und Gnade zum Hören und dass du selbst in unserer Mitte durch dein Wort zu uns redest und wirkst. Amen.
Amen.
Ja, Lieben, in der Heiligen Schrift wird uns an vielen Stellen Gott als ein Töpfer vorgestellt. Ein Töpfer, der einen Klumpen Ton nimmt und diesen Klumpen Ton zu etwas formt. Und in diesem Bild sind wir sozusagen diejenigen, die als dieser Klumpen Ton in Gottes Hand geformt werden. Wer von uns schon mal einem Töpfer so zugesehen hat, der hat sicherlich bald festgestellt, naja, am Anfang, da sieht das noch nicht viel aus. Das ist so ein bisschen Tonerde und man kann sich vielleicht auch gar nicht überlegen und vorstellen, was wird es eigentlich mal werden. Aber am Ende, wenn es ein guter Töpfer ist, dann staunt man oft, dass so draus geworden ist. Dass er erst ein bisschen Ton geformt hat und draus gemacht hat. Und so hat Gott auch mit uns ein Ziel. Er hat eine Vorstellung, was er aus uns formen möchte. Und Gottes Wort beschreibt es so im 1. Johannesbrief, 3. Kapitel. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm, Jesus Christus, gleich sein werden, ihn sehen. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und an einer anderen Stelle in Römer Kapitel 8, Vers 29, dort heißt es, die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und damit ist sozusagen das Ziel vorgegeben, wozu Gott uns formen möchte. Man kann es vielleicht noch nicht so genau sehen, aber am Ende sollen wir so aussehen wie Jesus, wie Christus. Gott möchte uns in seiner Hand so formen, dass wir am Ende Christus gleichförmig sind, ihm ganz ähnlich. Wenn wir durch Gottes Geist zu neuem Leben wiedergeboren sind, dann bleiben wir eben nicht so, wie wir sind oder wie wir waren, sondern Gott verändert uns, Gott formt uns, Gott möchte uns prägen. Und dieses neue Leben bleibt dann auch nicht verborgen, so wie ein Licht unter dem Scheffel, ihr kennt dieses Bild, unter dem Eimer, man sieht es nicht, sondern dieses neue Leben zeigt sich daran, dass Gott unser Wesen, unseren Charakter uns selbst Stück um Stück verändern möchte und in uns immer mehr das Bild Christi hervorbringt. Wir wollen heute ein Stück weiter in den Seligpreisungen die dritte Seligpreisung uns ansehen, denn in diesen Seligpreisungen charakterisiert Christus selbst, wie sich Gott das Ziel vorstellt. Was wollen wir einst werden? Wozu möchte Gott uns formen? Wir fragen uns, was kennzeichnet einen Christen? Wodurch unterscheidet sich eigentlich ein Gotteskind von einem Heiden, von einem Menschen, der nicht Christus gehört? Und hier in diesen Seligpreisungen, in Matthäus Kapitel 5, finden wir Antworten auf diese Fragen. Ich lese uns noch einmal die ersten drei Seligpreisungen vor, die unser Herr hier nennt. Und bei der dritten wollen wir heute verweilen. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Das wirft doch einige Fragen auf. Da Wenn wir diesen Satz lesen, dann tun wir uns wahrscheinlich auch schwer, ihn auf Anhieb zu verstehen. Wovon spricht Jesus hier eigentlich? Was ist damit gemeint? Sanftmut. Ja, es ist nicht unbedingt das häufigste Wort, das man heute in unseren Tagen so hört. Was ist das eigentlich? Und wer ist gemeint? Gibt es biblische Vorbilder dafür? Wer ist sanftmütig? Und von welcher Hoffnung spricht Jesus hier, wenn er sagt, sie werden das Land erben? Wozu führt diese Sanftmut? Und schließlich als letztes wollen wir uns heute fragen, weshalb ist Sanftmut überhaupt nötig? Als erstes, Sanftmut, was ist das eigentlich? Jesus sagt hier, glückselig die Sanftmütigen. Glückselig die Sanftmütigen. Es hilft oft, wenn wir etwas verstehen wollen, dass wir auch erstmal verstehen, was es nicht ist. Wovon Jesus hier nicht spricht. Was das Gegenteil ist von Sanftmut. Am besten verstehen wir vielleicht das Gegenteil von Sanftmut an einem Beispiel von einem Menschen, der eben nicht sanftmütig war. Und ich denke, wir haben abgesehen vielleicht von manchen Menschen, die uns vor Augen sind, aber vor allen Dingen in der Bibel finden wir auch Beispiele für solche Menschen, die nicht sanftmütig sind. Und ein Beispiel möchte ich uns vorstellen, nämlich den König Saul. Der war genau das Gegenteil von dem, was man als sanftmütig bezeichnen würde. Er war in dem Charakter, wie er beschrieben wird, eher jemand, der sehr schnell aufgebraust ist. Der eben unsanftmütig war, aufbraust und so ein kleiner Funke kann ihn schon zu Wut und zum Zorn reizen und dann explodiert er wie ein Pulverfass. Und manchmal ist er eben auch explodiert. Ja? Sein ganzes Wesen war, wenn wir ihn so charakterisieren würden, durch und durch von Egoismus geprägt. Er war mit sich beschäftigt und schön, was ihm und seinem Haus gut tut. David überlebt die Zeit in der Gegenwart Sauls nur durch Gottes Vorsehung, weil er ab und zu so ausgerastet ist, dass er einfach seinen Speer gepackt hat und ihn auf David geworfen hat. Sauls Wut kannte keine Grenzen. Er beschimpft sogar seinen Sohn Jonathan mit den schlimmsten Schimpfwörtern. Möchte ich hier gar nicht wiederholen. 1. Samuel 20, Vers 30. Und er schreckt nicht mal davor zurück, die Priester Gottes zu ermorden in 1. Samuel 22. Ein Mann gepackt von Wut, voll Zorn, voll Jähzorn. Und ich fürchte, wir haben im Moment, gerade wenn wir in Syrien und im Irak hinsehen, so viel Anschauung für Menschen, die so gepackt sind von Hass und Wut und Zorn über andere, die völlig grundlos ermordet werden. Saul ist unbeugsam. Und er lässt sich auch von niemandem etwas sagen. Und er entschuldigt und rechtfertigt sich selbst vor dem Propheten Samuel, dem Propheten Gottes, dem sagt, Saul, du hast gesündigt. Du hast schwer gesündigt, weil du nicht getan hast, was Gott gesagt hat. Und was sagt Saul zu ihm? 1. Samuel 15, 24. Ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und hörte auf seine Stimme. Ja, ich habe gesündigt, aber gibt ja einen Grund dafür. Ja, aber das ist ein Kennzeichen, eine Haltung eines unsanftmütigen Menschen. Ja, ich habe was falsch gemacht, aber ich kann es auch erklären, warum ich es falsch gemacht habe. Ja, ich habe Gottes Gebot übertreten, aber dafür gibt es ja auch einen guten Grund. Der Prophet reißt ihn zurecht und sagt, hier Saul, Gott hat ein Problem mit dir. Du hast sein Wort nicht befolgt. Ja, ist schon richtig, aber ich hatte einen guten Grund dafür. Ein schreckliches Beispiel. Und wir sehen, wie König Saul auch in dieser Wut und diesem Hass am Ende zugrunde geht und das Königtum verliert. Aber wir finden diese Haltung oder diese Not eines unsanftmütigen Reaktion oder manchmal auch einer Haltung auch bei Kindern Gottes. Bei solchen, die ganz offensichtlich von Gott gesegnet und gebraucht sind. Dass es vielleicht nicht ein Wesenszug ist ihres Charakters, das sie durch und durch prägt, wie bei Saul, aber dass es doch immer wieder auftaucht. Wir finden das beispielsweise in einer relativ kleinen Randnotiz über Barnabas. dass er verbittert war gegenüber Paulus, weil er ihn nicht mit auf die Reise nimmt. In Apostelgeschichte 15, Vers 37. Es entsteht eine Erbitterung. Oder wir lesen das von dem Propheten Hesekiel in Kapitel 3, Vers 14. Oder vielleicht noch bekannter von Jona im 4. Kapitel, wo er sagt, mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Mit Recht bin ich zornig, sagt Jona. Ich habe hier alles Recht gehabt, dass ich zornig bin, darüber, dass du gnädig bist. Was für eine Einstellung. Ein unsanftmütiger Geist. Sanftmut ist eine Gabe, die der Heilige Geist in den Kindern Gottes hervorbringt. Eine Gabe, um die wir auch ringen und im Gebet flehen müssen. Die fällt uns nicht von Natur aus in den Schoß. Gerade auch so Männer wie Barnabas oder Hesekiel oder Jona, die zeigen uns zu deutlich, dass nicht jedes Gotteskind ganz automatisch sanftmütig ist. Und wir sehen das ja auch in der Heiligen Schrift, dass dieses Formen, dieses Umgestalten Gottes in unserem Leben nichts ist, was sofort vollkommen geschehen ist, sondern was auf das Ziel in die Herrlichkeit hin angelegt ist und was dauert. Und diese Sanftmut ist nicht von vornherein da. Wir haben gesehen, was Sanftmut nicht ist. Aber es gibt jetzt auch eine falsch verstandene Sanftmut, die heute vielleicht häufig auch eben so uns begegnen möchte. Die Sanftmütigen, die Christus hier preist, sind eben nicht so konturlose, meinungslose Softies, so Schwächlinge, die um jeden Preis irgendwie den Frieden erhalten wollen und völlig rückgratlos jeder Forderung nachgeben, weil sie keine eigene Meinung haben. Auch darum geht es hier nicht. Menschen, die einfach immer nur nett sind, bei denen man permanent das Gefühl hat, man rennt in Watte und fragt sich, wo sind sie eigentlich? Also man hat nie irgendwie so ein bisschen Kontur, an dem man irgendwie anknüpfen könnte. Und es ist ziemlich beschämend, dass diese immer nette Meinungslosigkeit heute zum Markenzeichen vieler Christen geworden ist. Um jeden Preis wird Frieden gesucht und der Anspruch, Wahrheit zu verkünden oder zu vertreten, wird dabei völlig irgendwo hinten angestellt. Das hat aber nichts mit Sanftmut zu tun, wie es in der Heiligen Schrift beschrieben wird. Beispiele dafür. Für Männer, die durchaus sanftmütig waren. Wir finden Paulus, wie er in Philippi zu völligem Unrecht ins Gefängnis geworfen wird. Und am Ende fällt dem Obersten doch einer, ja, es war keine so gute Idee, einen römischen Bürger einfach auszupeitschen, ins Gefängnis zu werfen. Wir wollen den lieber mal heimlich dann loswerden, dann sagen wir, dann geh doch. Und sagt Paulus, nee, so einfach könnt ihr mich jetzt auch nicht wegschicken. Ihr habt mich öffentlich auspeitschen lassen, dann bitte führt mich auch öffentlich wieder hinaus. Ja, rehabilitiert mich. Ich bin ein römischer Bürger. Er ist sanftmütig, lässt sich eben hier zwar nicht öffentlich bloßstellen und durch die Hintertüre wieder entlassen, aber er tut das eben nicht erregt, nicht zornig und tut es auch nicht, bevor er eingekerkert wird, aber hinterher sagt er, naja, so einfach geht es dann auch nicht. Bitte, dann demütigt auch ihr euch und recht rehabilitiert mich wieder. Durchaus in einer sehr angemessenen Weise. Wo wir dann ohne Zweifel einen sanftmütigen Mann finden, ist natürlich in Jesus selbst. Auch er weist den Diener des Hannas zurecht, der ihn ohne Grund einfach schlägt. In Johannes 18, Vers 23, wenn ich schlecht geredet habe, so gibt Zeugnis von den Schlechten. Wenn aber recht, was schlägst du mich? Jesus war sanftmütig, aber er hatte Rückgrat. Er hatte eine klare Haltung. Er lässt sich nicht einfach alles gefallen, und weist diesen Diener sehr sanftmütig zurecht. Er ist nicht zornig, er ist nicht erregt, er verflucht ihn nicht, aber er weist ihn zurecht. Jesus, Paulus, sie sind bereit, Unrecht zu leiden. Und sie machen keinen Versuch, sich selbst zu rechtfertigen oder zu verteidigen, aber sie lassen sich auch nicht einfach alles bieten. Das wäre auch falsche Sanftmut. Was ist Sanftmut nun? Jeder Mensch denkt natürlicherweise, er sei der Mittelpunkt der Welt. Irgendwie denken wir alle von uns erstmal so, als ob sich alles um uns dreht. Vielleicht ist es unsere Wahrnehmung, ich weiß es nicht. Aber es ist natürlich von jedem Menschen so. und verhält sich dann auch dementsprechend egoistisch gegenüber Gott und anderen Menschen. Das ist uns von Natur aus so angeboren, aber nicht gut. Das Sanftmütige ist mit sich so weit gekommen, dass er erkannt hat, dass er kein Recht und keinen Anspruch auf irgendetwas hat. Er ist arm im Geist, wie es hier in der ersten Seligpreisung heißt. Das Sanftmütige sieht sich und andere Menschen in gleicher Weise unter Gottes Herrschaft und kann daher auf ganz angemessene Weise auch mit anderen Menschen umgehen. Er ist selbst beherrscht. Und er achtet die Interessen des anderen höher als sich selbst. Und so ist Sanftmut im Kern von einer richtigen Selbsteinschätzung getragen, die sich in der Haltung und dem Verhalten gegenüber anderen danach zeigt. Wenn wir sanftmütig sind, dann überlassen wir uns selbst, unsere Rechte, unsere Zukunft Gottes Hand. Und ganz besonders dann, wenn wir auch Unrecht erfahren, wenn wir vielleicht sogar zu Unrecht leiden müssen. Und so ist Sanftmut eine Gnadengabe, durch die der Heilige Geist uns befähigt, unsere Kraft, unsere Stärke, unsere Macht zu zügeln und nicht darauf zu bestehen. Und wenn wir auf diese Weise sanftmütig sind, dann treten wir in die Fußstapfen Jesu. Er hat sich nämlich völlig und ganz dem Vater hingegeben. Petrus kehrt das heraus im ersten Petrusbrief in Kapitel 2, in den Versen 21 bis 24, wo uns genau dies eben als ein Vorbild vor Augen stellt. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 21 bis 24. Hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt, der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht nicht widerschmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst ans Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Das ist Sanftmut. Und das ist die Sanftmut, von der die Heilige Schrift spricht. Dann ordnen wir uns völlig, unser Herr, völlig dem Willen Gottes unter. Wir fügen uns den Weisungen seines Wortes. Und wir beharren nicht so sehr auf unserem Recht und dem, was wir für angemessen halten, sondern wir stellen uns unter das, was Gott möchte. Seht euch an, wie Jesus hier beschrieben wird. Er hat keine Sünde getan, kein Trug in seinem Mund, der geschmäht nicht widerschmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, nämlich Gott. Jakobus mahnt uns im ersten Kapitel in Vers 19 bis 21, ihr wisst, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Und so zeigt sich die Sanftmut, die Gottes Geist in uns bewirkt, zunächst gegenüber Gott und gegenüber seinen Geboten. Zeigt sich dann aber auch, wie wir uns anderen Menschen gegenüber verhalten. Wenn wir sanftmütig sind, dann sind wir milde, freundlich. Wir vergleichen uns auch nicht ständig mit anderen Leuten. Wir werden geduldig, langmütig, sind bereitwillig zu lernen. Wenn wir sanftmütig sind, dann lassen wir uns von Gottes Geist, aber auch von anderen Menschen kritisieren, uns zurechtweisen. Wir pochen nicht ständig darauf, dass wir Recht behalten müssen. Wir tragen auch Verletzungen, die uns andere Menschen zufügen. geraten nicht leicht in Brand, sondern sind wie ein Stück nasses Holz. So vergleicht die Bibel das mal, ja, den Sanftmütigen. Wir geraten nicht leicht in Brand, sind nicht gleich so wie dieses Pulverfass Saul, der sofort explodiert, sobald ein kleiner Funke irgendwo durch die Gegend fliegt, sondern wir halten auch was aus. Im Psalm 38, Vers 13 und 14 lesen wir, die nach meinem Leben trachten, legen Schlingen und die mein Unglück suchen, reden Verderben und sinnen auf Betrug den ganzen Tag. Ich aber bin wie ein Tauber, höre nicht, wie ein Stummer, der seinen Mund nicht aufmacht. Ich halte das aus. Ich ertrage das. Ja, noch mehr, wenn wir sanftmütig sind, dann sind wir auch bereit, Verletzungen, die wir erfahren, anderen zu vergeben. Tatsächlich zu vergeben, so wie uns unser himmlischer Vater unsere Schuld vergeben hat und nicht mehr an sie denkt. Sie so völlig zu vergeben, nicht nur so irgendwie zum Teil und trotzdem irgendwo noch gespeichert haben. Jederzeit und oft zu vergeben. Wenn wir wirklich sanftmütig sind, dann wird uns das kennzeichnen, dass wir tatsächlich völlig oft vergeben. Herr, wie oft soll ich meinen Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis 7-mal, fragt Petrus. Er sagt, nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. Wenn wir sanftmütig sind, dann nehmen wir die Ermahnungen anderer Menschen an, ertragen die Verletzungen anderer und sind bereit, ihnen zu vergeben. Aber die wahre Sanftmut ist doch mehr. Wenn wir wirklich sanftmütig sind, dann zahlen wir Böses mit Gutem heim. Dann zahlen wir Böses mit Gutem heim. Bleiben wir im Matthäus-Evangelium in der Bergpredigt, in Kapitel 5, wo wir gerade sind, in Vers 44 sagt unser Herr, ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Welch eine Sanftmut kommt hier zum Ausdruck. Oder in Römer 12, Vers 20, wenn dein Feind hungert, so speise ihn, gib ihm was zu essen. Wenn ihm dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Oder 1. Petrus 3, Vers 9. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Diese Haltung kennzeichnet einen wahrhaft sanftmütigen Christen. Ist ein Stück nasses Holz, bleiben wir bei diesem Bild. Das peint mich. Das sind Sticheleien, da ärgert mich was, da passt mir was nicht, da weist mich jemand zurecht. Ich ertrage das, ich nehme das auch an und verbittere nicht drüber, sondern ich nehme es an und bin dankbar dafür, dass Menschen mir auch so helfen, dass sich was verändert in meinem Leben. Und dann gibt es solche, die sind ganz ungerecht und gemein und fies zu mir. Aber ich zahle es ihnen nicht heim, sondern ich tue ihnen Gutes. Ist das nicht ungeheuerlich? Wir sind sanftmütig, wenn wir wirklich arm im Geist sind. Wenn wir erkannt haben, dass wir nichts vor Gott sind. Und wenn wir uns mit diesem Wissen von anderen etwas sagen lassen, einander höher achten als uns selbst. Und wir auch bereit sind, Verletzungen anderer zu ertragen. Bereitwillig vergeben und Böses mit Gutem heimzahlen. Und so sehen wir auch eine Steigerung von diesen drei Seligpreisungen. In der ersten erkennen wir unsere geistliche Armut. Wir erkennen, dass wir nichts sind vor Gott, dass wir als Bittsteller vor Gott kommen mit leeren Händen. Und in der zweiten wenden wir diese Erkenntnis persönlich für uns an und trauern über unsere Sünde und unsere Schuld und sind zerknirscht über unsere Sünde. Und in dieser dritten, wir erdulden es sanftmütig, dass andere uns zurechtweisen oder sich sogar an uns versündigen. Was Jesus hier in diesen Versen beschreibt, widerstrebt unsere natürlichen Neigungen, aber so völlig. sind von Natur aus stolz. Wir wollen nicht hören, dass wir vor Gott nichts sind. Und es fällt uns auch schwer, diese Wahrheit auf uns anzuwenden und mit gebrochenem Herzen über unsere Sünde zu trauern. Aber wie viel schwerer fällt es uns, wenn andere uns kritisieren, uns auf unsere Sünden in unserem Leben hinweisen. Und noch schwerer zu ertragen ist es, wenn uns andere Unrecht tun und sich an uns versündigen. Aber da möchte Gott uns formen. Das ist, was Gott mit seinem Geist in unserem Leben hervorbringen möchte. Und wir finden hier in der Heiligen Schrift auch einige Vorbilder. Vorbilder von Heiligen, an denen Gott dieses Werk getan hat. Vorbilder, denen wir nacheifern sollen. Das ist mein zweiter großer Punkt. Sanftmütig, wer war das eigentlich? Gibt es da auch Vorbilder? Wir haben von dem Saul gehört, der war kein Vorbild. Aber gibt es da auch Vorbilder? Ja, das gibt sie. Überlegt euch mal, wenn ihr das Buch Hiob lest, was er aushält. Ja, er kommt zu Fall, aber was er aushält, was er sich anhört von seinen Freunden. Oder an Abraham, oder an Josef, oder an David, Jeremia, Stephanus, Paulus. Es gibt viele, viele Vorbilder von Männern, die sanftmütig waren. Ich möchte mich auf zwei beschränken. Auf Jesus und auf Mose. Jesus deshalb, weil er sicher das vollkommene Vorbild ist. Ja, er ist Gott und Mensch. Aber er ist der, wie ich es eingangs gesagt habe, in sein Bild möchte Gott uns formen. Das ist es, was am Ende aus uns werden soll. Er ist die vollkommene Sanftmütigkeit. Er ist der Herr der Herren. Er hält diese ganze Welt in seiner Hand. Er ist der mächtigste Herrscher dieser Welt. Von ihm lesen wir, er reitet sanftmütig und demütig auf einem Esel nach Jerusalem. Das wird dort besonders hervorgehoben in Matthäus 21, Vers 5. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend, zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. So kommt der König der Könige und reitet nach Jerusalem. Sanftmütig. Er, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Er ist ein sanftmütiger, barmherziger, liebevoller, demütiger Herrscher. Von ihm sagt der Prophet in Jesaja 42, Vers 2 und 3, er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmernden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue bringt er das Recht hinaus. Messias kommt nicht als ein brüllender Revolutionär. Er kommt als ein Sanftmütiger, als ein Barmherziger, als ein liebevoller Herrscher. Er ist gekommen, um Sünder zu erretten. Er ist gnädig, er ist barmherzig. Er ist nicht gekommen zum Gericht, sondern um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Christus wird mal zum Gericht kommen und er wird einmal alle unbußfertigen Sünder strafen. Aber als er vor 2000 Jahren Mensch wurde, kam er sanftmütig, um Sünder zur Buße zu rufen und sie zu erretten. Das gilt bis heute. Noch ist diese Zeit der Gnade. Der, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat, er erträgt allen Spott, allen Hohn, ohne dass er darüber zornig wird. Nicht eine Sanftmut wird darin sichtbar. Und er ist uns darin zum Vorbild geworden, wie wir es vorhin gelesen haben im Petrusbrief. Er, der keine Sünde getan hat und es ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht, nicht wieder schmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der recht richtete. Was für eine Sanftmut. Und die Sanftmut, wenn ihr Acht habt und die Evangelien lest, das ist die einzige Gnadengabe Christi, bei der er einmal auf sich selbst weist. In Matthäus 11, in diesen bekannten Versen, Vers 28 und 29, sagt er, kommt her zu mir alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Was denn? Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Lernt das von mir. Ich bin euch hier drin ein Vorbild. Jesus Christus war gerecht wie kein anderer Mensch. Er war mächtiger als jeder andere. Er war erhabener als jeder andere Mensch. Aber er fordert uns dazu auf, das von ihm zu lernen. Seine Sanftmut, seine Demut. Lernt das von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Sagt nicht, lernt von mir, dass ich mächtig bin und groß und gerecht, sondern meine Sanftmut. Das sollt ihr lernen. Gerechtigkeit, Macht und Erhabenheit sind bei uns viel zu schnell mit Sünde vermengt. Viel zu leicht sind wir gerecht und lieblos, üben Macht aus, ohne zu dienen, sind erhaben ohne Barmherzigkeit. Geheiligte Gerechtigkeit, Macht und Erhabenheit gehen immer einher mit Sanftmut und Demut. Und deshalb müssen wir diese Gabe des Geistes zuerst suchen. Es dauert manchmal lange, bis uns Gottes Geist so geformt hat, dass wir wahrhaft sanftmütige Menschen sind. Aber das ist das Wichtigste. Und darin sagt Jesus selbst von sich, hier bin ich euch ein Vorbild. Darin eifert mir nach. Und ein Beispiel, ein menschliches Beispiel, das ich uns noch vor Augen führen möchte, ist Mose. Bei ihm können wir das sehr gut sehen, wie er von Gottes Geist zu einem sanftmütigen Menschen geformt wurde. Aber wir sehen bei ihm auch, wie er zugleich sein sündiges Wesen nie verloren hat. Kein anderer Mensch in der ganzen Bibel, mit Ausnahme von Jesus selbst, wird je auf solche Weise für seine Demut und Sanftmut gelobt. Ihr kennt bestimmt diesen Vers in 4. Mose Kapitel 12, Vers 2. Dort heißt es von Mose, er war ein sanftmütiger, andere übersetzen demütiger, aber er war ein sehr sanftmütiger Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Das ist ein Lob. Es gab nie einen Menschen, heißt es dort in 4. Mose, der so sanftmütig, so demütig war wie Mose. Wir haben ein Beispiel, wie Mose von seinen Geschwistern Miriam und Aaron sehr stark angegriffen und provoziert wurde. Sie haben ihn ganz persönlich angegriffen. Eben auch dort in diesem 12. Kapitel in 4. Mose. Das heißt, dass Miriam und Aaron redeten gegen Mose wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte. Denn er hatte eine kuschitische Frau genommen. Und sie sagten, hat der Herr nur etwa mit Mose geredet? Hat er nicht auch mit uns geredet? Und der Herr hört es. Kuschitische Frau ist vielleicht ein bisschen ein eigenartiger Begriff für uns, aber Kusch, das ist heute Äthiopien. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit war diese Frau schwarz. Es war eine schwarze Frau, die Mose hatte. Und seine Geschwister sagen, ja, ist ja nichts. Ne? Was für ein Angriff auch in die Emotionen und ins ganz Persönliche hinein gegenüber Mose. Er wird hier von seinen Geschwistern so angegriffen. Aber wie reagiert er? Er ist nicht zornig, er wird nicht wütend, er ist ganz still. Und er trägt diese furchtbare Verletzung sanftmütig. Man kann sich vorstellen, wie weh das getan haben muss. Was hat er bloß für eine Frau? Eine Schwarze. Und dann noch der Angriff auf seinen Glauben. Meinst du, du bist was Besonderes? Hm? Gott redet wohl nur mit dir, er hat auch mit uns gesprochen. Diese Zeile trafen tief. Das schmerzt. Aber er trägt es mit Sanftmut. Und wir finden das dann auch gleich, was er als nächstes tut, nachdem Gott besonders Miriam straft. Er betet für sie. Das war bei Mose nicht immer so. Das war ihm nicht angeboren. Ihr kennt die ganze Mose-Geschichte, denke ich, schon in groben Zügen, wie er da von der Tochter des Pharao aus dem Nil gezogen wird und am Hof des Pharao dann aufwächst. Und dort mit allen Karrieremöglichkeiten gesegnet ist, die sich ihm geboten hätte. Aber er fühlt sich von Gott berufen, sein Volk aus der Sklaverei zu befreien und lässt das alles hinter sich, was er dort am Hof an Möglichkeiten hatte. Und der Hof des Pharao war durchaus eine Machtzentrale der damaligen Zeit, ja, im Weißen Haus aufgewachsen, hat dort jeden Zugang zur Macht. Aber Mose sagt, nee, das brauche ich nicht, will ich nicht, ich gehe zu meinem Volk und ich befreie dich hier aus der Sklaverei. Und er tritt als Führer seines Volkes auf, um sie zu retten, will sie so als Revolutionär anführen, und das Ganze geht schief. Wieso geht das schief? Denn Mose ist extrem unsanftmütig. Er beobachtet, wie ein Ägypter einen Israeliten unterdrückt und gerät so außer sich und wird so voll Wut und Zorn, dass er diesen Ägypter totschlägt. Folge davon ist, dass die Israeliten ihn nicht als Führer anerkennen wollen. Folge davon ist, dass Mose in die Wüste flieht, ins Land Midian, und dort 40 Jahre einsam in Isolation in der Wüste lebt. Aber das war wohl nötig, dass er von Gottes Geist zu einem sanftmütigen Mann geformt wurde. 40 Jahre in der Schule Gottes hütet er Schafe in der Wüste, bevor er dazu fähig war, die Herde Gottes aus Ägypten zu führen. 40 Jahre. Eine harte Schule. Midian, das ist ja schlimmer als Mecklenburg-Vorpommern. Ich meine, das ist einfach total am Ende der Welt. Ja? Da wollte keiner hin. Da war nichts. Aber Mose war da. 40 Jahre lang. Müsste Schafe hüten. Er wusste, Gott hat mich berufen, mein Volk aus Ägypten zu befreien. Aber er hat das gebraucht. Das waren sicher Jahre, in denen Mose geprüft wurde. Vielleicht zweifelte er manchmal daran, ob er überhaupt irgendwie für Gott für irgendwas zu gebrauchen war. Er hatte viel Zeit, über seine Sünde nachzudenken, seine Armut im Geist zu erkennen und darüber zu trauern. Viel Zeit, um die Unterordnung unter Gott zu erlernen. 40 Jahre war Mose alt, als er für 40 Jahre in die Wüste ging, um mit 80 Jahren ein sanftmütiger Mann zu sein, den Gott als Führer seines Volkes dann auch gebrauchen konnte. Und dann hat er selbst nach so vielen Jahren im hohen Alter noch immer mit dieser Sünde zu kämpfen. Selbst nach diesem großen Lob in 4. Mose, dieses Zeugnis, dass er ein sehr sanftmütiger Mann war, sanftmütiger als alle Menschen auf der Erde, selbst dann ließ er sich noch einmal von seinem Volk zum Zorn reizen. Wir sehen das zum Beispiel in 4. Mose 20 oder im Psalm 106, Vers 33. Sie reizten seinen Geist, sodass er unbedacht redete mit seinen Lippen. Und wegen dieser Sünde durfte er am Ende nicht in das verheißene Land eingehen. Mose durfte nicht in das gelobte Land, weil er in diesem Moment nicht sanftmütig war. Und wir erinnern uns an die Verheißung hier in unserem Vers. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Sanftmut, wozu führt das? Sie werden das Land erben. Mose war unsanftmütig, er durfte nicht in das verheißene Land einziehen. Wir müssen verstehen, dass das Land Israel nicht das eigentliche verheißene Land war. Es ist vielmehr ein Sinnbild, ein Schatten des kommenden Reiches Christi, den neuen Himmel und die neue Erde, dem verheißenen Land, das Abraham und die Väter im Glauben erwartet hatten. Im Hebräerbrief lesen wir davon, im 4. Kapitel, von dieser ewigen Verheißung auf die Herrlichkeit, in Vers 8 bis 11. Hebräer 4, Vers 8 bis 11. Denn wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, würde er dann nicht von einem anderen Tag geredet haben. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer seine Ruhe eingegangen ist, der wird auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Lass uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Das ist die Ruhe, die Christus den Sanftmütigen verheißen hat. Diese ewige Ruhe in der himmlischen Herrlichkeit. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben.
Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Wir haben als Kinder Gottes keine Verheißung, dass wir unbeschadet hier durch dieses Leben gehen könnten. Wir sind berufen dazu, das Joch Christi zu tragen. Schmähung, Verfolgung, Hass. Das ist das Kreuz, das wir auf uns nehmen müssen, wenn wir Christus nachfolgen. Aber Jesus möchte das in uns bewirken, diese Gnade in uns hervorbringen, dass wir dieses Leid in Sanftmut ertragen, so wie er es sanftmütig ertragen hat. Römer 8, Vers 17 lesen wir: Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Vielleicht überlesen wir das sehr gern, dieses Mitleiden, was da steht. Aber es steht da. Wenn wir so als Kinder Gottes in Jesu Fußspuren nachfolgen, wenn wir von ihm die Sanftmütigkeit lernen und wie er die Schmähungen und den Spott und den Hohn ertragen, dann können wir gewiss sein, dass wir auch mit ihm das himmlische Erbe erlangen werden, das verheißene Land erben werden, den Ort der Ruhe für unsere Seelen erlangen werden, von dem er gesprochen hat. Das ist die Hoffnung, die in diesen Worten steckt. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Es gilt nicht nur für die Zukunft, es hat auch Auswirkungen hier in der Gegenwart. Wenn wir sanftmütig sind, dann sind wir auch zufrieden. Wenn wir sanftmütig sind, dann erkennen wir, dass wir alles haben. Wenn wir sanftmütig sind, dann können wir uns über die guten Dinge der gegenwärtigen Welt freuen. Weil wir sind dann nicht mehr geplagt von dieser Habgier und denken, wir uns fehlt ständig irgendwas, sondern wir sind dankbar für das, was wir haben. Das Wenige des Gerechten ist besser als der Überfluss vieler Gottloser, heißt es im Psalm 37. Vielleicht haben wir nicht viel, aber dafür sind wir schon dankbar. Und es gibt so viel, dass wir dankbar sein können. Wenn wir sanftmütig sein sind, wenn dieses Charakter in uns geformt wird, werden wir auch dankbar sein. Auch jetzt schon. Und auf diesem Psalm spielt Jesus auch in dieser Seligpreisung an, Psalm 37, Vers 11. Zufriedenheit ist eine Frucht der Sanftmut. Der Sanftmütige freut sich mehr an seiner Hütte als der Gottlose an seinem Palast. Und das ist das Werk von Gottes Geist im Leben eines Gotteskindes. Er öffnet uns den Blick dafür, dass wir Bürger im Himmel sind. Dort liegt unsere Hoffnung, dort ist unsere Heimat. Und dort soll auch unser Herz sein. Und dort sollen wir unseren Schatz sammeln. Auf dieser Erde hier sind wir Fremdlinge, wir haben nichts zu verlieren. Und wir können uns an dem, was wir haben, uns daran freuen und uns damit zufrieden geben. Fantastisch. Paulus ist uns hier ein großes Vorbild. In Philippa 4, Vers 11 und 13 sagt er: Nicht, dass ich es des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, wo ich bin, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu erleiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Ich bin zufrieden und ich bin glücklich und dankbar, denn ich habe Christus. Alles andere. Ich freue mich dann, wenn ich es habe, und wenn ich es nicht habe, dann wird es wohl gut sein für mich. Wenn Gott uns durch das Wirken seines Geistes zu solch sanftmütigen Gläubigen macht, dann verheißt uns dann auch dieses himmlische Erbe. Mit dieser Hoffnung im Herzen können wir dann aber auch in dieser Welt anders leben, weil wir wissen, dass wir hier nichts zu verlieren haben. Vielleicht ist uns jetzt so ein bisschen der Eindruck entstanden, naja, Sanftmut ist schon eine großartige Gabe des Geistes, aber wohl doch eher so ganz besonders guten vorbehalten. Besondere Gläubige haben das, nicht jedes Gotteskind. Vielleicht haben wir auch so ein bisschen ein Unbehagen und denken, naja, bei mir ist es ja doch noch so ein bisschen wenig. Sicher ist nicht jedes Gotteskind im gleichen Maß sanftmütig. Aber Sanftmut ist im Grundsatz ein Kennzeichen eines wahren Christen. Eine Frucht des Geistes, die Gott in jedem Gläubigen wirken möchte. Sie ist für uns Kinder Gottes auch unverzichtbar. Eine unverzichtbare Frucht rettenden Glaubens. Sanftmut ist unverzichtbar, denn sie ist Teil der Errettung. Sanftmut gehört dazu, wenn ein Mensch errettet wird. Psalm 76, Vers 9 und 10. Du ließ Gericht hören vom Himmel her. Die Erde fürchtete sich und wurde stille, als Gott aufstand zum Gericht, um zu retten alle Sanftmütigen oder Demütigen auf Erden. Psalm 149, 4. Denn der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk. Er schmückt die Sanftmütigen mit Heil. Also, wir finden Bibelverse, in denen dieser Ausdruck Sanftmütige einfach synonym gebraucht wird zu Gläubigen, zu Kinder Gottes. Es ist ein Kennzeichen eines Gläubigen, dass er zu denen gehört, die sanftmütig genannt werden. Die Sanftmütigen wird Gott retten. Sie empfangen das Heil. Nicht, weil wir von Natur aus irgendwie sanftmütig sind, das liegt uns von Natur aus gar nicht, aber weil er in der Wiedergeburt durch Gottes Geist sanftmütig gemacht wurde. Die Sanftmut ist eine Eigenschaft, die zu jedem Christen gehört, und deshalb kann der Psalmbeter so davon reden. Kann Christen oder Gläubige einfach als Sanftmütige bezeichnen. Sanftmut ist unverzichtbar. Sie ist Teil der Errettung. Sanftmut ist unverzichtbar, denn Gott hat sie uns befohlen. Wir wissen alle, dass wir mit unserer Errettung, mit unserer Wiedergeburt nicht auf einmal hundertprozentig sanftmütig geworden sind. Wir haben das auch am Beispiel von Mose gesehen, dass es lange dauern kann, bis Gott seinen Diener so weit hat, dass er tatsächlich sanftmütig ist. Wie bei allen anderen Gnadengaben, Gaben des Geistes, befiehlt uns Gott in seinem Wort daher, dass wir danach streben sollen. Kolosser 3, Vers 12, Entschuldigung. Sieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Zieht es an. Wir müssen als Kinder Gottes ständig darum ringen, dass wir von Gottes Geist erfüllt auch diese Frucht des Geistes in unserem Leben hervorbringen. Aber Sanftmut ist unverzichtbar, denn sie ist von Gott befohlen. Zieht sie an. Zieht die Sanftmut an. Sanftmut ist unverzichtbar, denn ohne sie sind wir auch kein wirksames Zeugnis. Sie ist deshalb nötig, weil wir sonst kein wirksames Zeugnis für Gott und das Evangelium sein können. Sanftmut ist ein Kennzeichen für einen Christen und ohne Sanftmut ist unser ganzes Zeugnis völlig unglaubwürdig. So ermahnt uns Gottes Geist auch durch Petrus im 1. Petrusbrief Kapitel 3, Vers 15 und 16, seid jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Also bekennt euren Glauben, seid bereit, das Evangelium weiterzugeben, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Mit Sanftmut. Das gehört dazu, wenn wir ein wirksames Zeugnis sein wollen. Nicht mit Gebrüll, Geschrei, Hass, Zorn, sonst irgendetwas, sondern sanftmütig, ehrerbietig. Wenn wir nicht sanftmütig sind und denken anderen Leuten, das Evangelium mit der Bratpfanne überhauen zu müssen, das ist unglaubwürdig. Das passt gar nicht zu Jesus. Sanftmut ist unverzichtbar, denn sie gibt Gott die Ehre. Wenn wir sanftmütig sind, dann geben wir dadurch auch Gott die Ehre. So soll unser Umgang untereinander von Sanftmut, Freundlichkeit und Milde gekennzeichnet sein. Das ehrt Gott. Römer 15, Vers 5 bis 7. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Seid so Christus gemäß in eurem Umgang miteinander. So Sanftmut unverzichtbar. Sanftmut können wir nicht sagen, naja, das ist so eine Zusatzgabe Gottes, sondern nee, es ist eine ganz wesentliche Kerngabe, die in jedem dazugehört. Sie ist Teil unserer Errettung. Sie hat uns Gott befohlen. Es ist nötig für ein wirksames Zeugnis und sie gibt Gott die Ehre. Und es gibt vielleicht keinen schöneren Wesenszug, den Gottes Geist in einem Christen wirkt, als Sanftmut. Sanftmut verstärkt die Männlichkeit und schmückt die Weiblichkeit, ist ein Juwel, das mit Gnade poliert wurde. Leider gibt es das viel zu selten. Um diese wichtige Lektion zu erlernen, Sanftmut, befinden wir uns in Gottes Schule. Dieses Kennzeichen eines Christen ist die Antwort auf so vieles, was Gott in unserem Leben tut. Wir erkennen das vielleicht oft viel zu wenig. Denn das ist, wie Gott uns formt. Und das ist, was er aus uns machen möchte, einen sanftmütigen Gläubigen. Und manches, dieses Formen, was drückt und zwickt vielleicht und drückt deshalb, weil Gott in uns diese Sanftmut hervorbringen möchte. Das ist das Ziel, das Gott mit uns hat. Gott möchte, dass wir sanftmütig sind. Da muss er zuerst unseren Stolz, unsere Selbstzufriedenheit brechen. Er muss uns unter seine mächtige Hand demütigen, bis er uns zu seiner Ehre gebrauchen kann. Da schickt er uns Anfechtungen, offenbart uns geheime Wünsche, die wir in unserem Herzen haben, er deckt unser Selbstvertrauen an. Und dann verändert er uns geduldig und formt sanftmütig unseren Charakter. Ich wünsche uns, dass es nicht 40 Jahre in der Wüste Midians braucht. Aber Gott nimmt sich die Zeit und Gott möchte uns so formen. Und dann, wenn er diesen Charakter, diesen sanftmütigen Charakter in uns zu seiner Ehre und zum Segen für das Leben anderer hervorgebracht hat, dann kann er uns auch gebrauchen. Nur wenn wir uns in Gottes Gegenwart selbst erkennen, entdecken wir, dass wir selbst in Wirklichkeit nichts sind. Dass wir arm sind im Geist. Wenn wir wissen, wer wir vor Gott sind und aufblicken und um Gnade und Heil von ihm zu empfangen, dann werden wir so arm im Geist und trauern über unsere Sünde und sehen, wer wir sind und beugen uns willig unter seinen Willen. Und indem wir seine Gnade erfahren, werden wir auch sanftmütig und freundlich im Umgang mit anderen werden. Und so wollen wir uns in die Schule Gottes begeben, wollen uns in seinem Licht sehen und uns unter seine mächtige Hand demütigen und nach Sanftmut streben, voller Zufriedenheit darüber, was Gott uns gegeben hat, den Blick nach vorne und nach oben richten, hin auf die Herrlichkeit und das Reich Gottes, das er den Sanftmütigen verheißen hat. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Möge der Herr uns dazu Gnade geben. Möge er uns überführen und uns Buße schenken, wo es notwendig ist. Ja, und uns Gnade geben, dass wir solche sind, die mehr und mehr in das Bild Christi geformt, sanftmütig, demütig, freundlich miteinander sind. Zu seiner Ehre. Amen.
Amen.
Lasst uns beten. Herr, du preist die Sanftmütigen glückselig. Und Sanftmut passt gar nicht zu unserem natürlichen Wesen. Aber es entspricht dem Wesen Jesu Christi. Und es entspricht dem, wozu du uns formen möchtest. Und manche Anfechtung, manche Not in unserem Leben, die wir nicht zuordnen können, sind genau diese Schule. Weil du uns das lernen möchtest. Weil du uns so umgestalten willst in das Bild Christi. Und ich bitte dich, Herr, dass du in deiner Gnade dies an uns wirken möchtest, dass wir sanftmütig werden. Ich bitte dich, Herr, für die in unserer Mitte, die mit Christus noch nicht versöhnt sind, die erkennen müssen, dass sie ganz weit weg davon sind und dass sie dieses erneuernde Werk in ihrem Herzen noch nicht erfahren haben. Dass du ihnen einen wahren Glauben schenken möchtest, Erneuerung, wahre Buße, dass sie erkennen, wie sie arm sind im Geist und zerbrechen über die Sünde und traurig sind darüber, aber dass sie sich dann auch unter deine Hand demütigen, dem Sanftmut dir nachfolgen aber auch für die, die wir deine Kinder sind. Wir sind nicht fertig. Wir brauchen deine erneuernde Kraft. Darum wollen wir bitten. Sei du uns gnädig und forme du uns in das Bild Christi. Amen. Amen.